Radio Free FM präsentiert die Plattform. Die Stunde, in der ihr zu Wort kommt. Ihr wollt euren Verein oder eine neue Initiative vorstellen? Ein spezielles Thema soll mehr Aufmerksamkeit bekommen? Dann seid ihr hier richtig. Montag bis Donnerstag von 4 bis 5 und am Sonntag in der Wiederholung ab 12. Interessiert? Mails unter plattform@freefm.de oder Ulm 938-6284.
Einen wunderschönen guten Tag und sehr, sehr herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unserer Reihe Die beste Droge der Stadt, unsere monatliche Plattform mit Menschen aus dem Theater Ulm. Am Mikrofon ist Rainer Markus Walter und die heutige Sendung steht ganz im Zeichen des Musiktheaters. Zu Gast ist heute nämlich Matthias Kaiser, den es 2006 ans Theater Ulm verschlagen hat und der seitdem in seiner Funktion als Operndirektor zahlreiche Werke aus allen Epochen inszeniert und noch mehr Produktionen anderer Regisseure und Choreografen als Dramaturg begleitet hat. Vergangene Woche feierte seine Don Giovanni-Inszenierung im Großen Haus sehr erfolgreich Premiere und als nächstes steht schon wieder der Lohengrin vor der Tür. Mir gegenüber sitzt im Moment Hans-Günther Dotzauer, gebürtig aus Bonn, aber bereits seit 1985 in Ulm tätig. In diesem Jahr hat der Tenor also sein 30-jähriges Bühnenjubiläum gefeiert und in dieser Zeit hat er eine enorme Bandbreite von Partien gestaltet. Zuletzt brillierte er in der vergangenen Spielzeit in der Titelrolle der Oper Peter Grimes. Im Moment ist er in Turandot in gleich zwei Partien zu erleben und bereitet sich auf die komische Oper Viva la Mama vor. Einen wunderschönen guten Tag zunächst mal an Hans-Günther Dotzauer. Wir beide sind nämlich im Moment noch alleine. Matthias wird später dazukommen. Er leitet gerade ein Vorsingen. Das ist doch sicher etwas, was du auch bestens kennst, ein Vorsingen.
Oh ja, das kann man wohl sagen, ja.
Zuerst mal schönen guten Tag.
Hallo.
Wann hast du das letzte Mal vorgesungen?
Ich glaube, das war 2007, habe ich vorgesungen, in Mainz.
In Mainz?
Ja.
Wie kommt es 2007? Du bist ja seit 30 Jahren hier. Machst du ab und zu auch mal Ausflüge in andere Städte?
Ja, ich war schon öfters, ich war in Italien mehrmals, ja, Triest und Bologna. Und in Mainz ging es um Wozzeck.
Ah ja.
Von Berg.
Ja, Italien ist ja eigentlich ganz spannend. Italien ist ja fast sowas wie, wie soll ich sagen, die Heimat der Oper, oder?
Das ist richtig,
irgendwie, ja. Auf eine gewisse Art und Weise.
Ja, Monteverdi hat ja da zuerst gewerkelt.
Du sagtest gerade so, Monteverdi hat zuerst gewerkelt. Waren das die ersten Opern? Wie weit liegen die denn zurück oder wo kommen die denn her?
Es ist sehr ein paar hundert Jahre zurück. Mhm. Ja, also Monteverdi hat es wirklich populär gemacht. Was vorher war, weiß ich jetzt nicht so genau. Henry Purcell war ja auch in England um die Zeit. Also Monteverdi, das machen wir ja auch, haben wir ja auch schon gemacht, hier zwei Opern, gell? Ja.
Okay. Kannst du Italienisch?
Ein bisschen, ja.
Also in Sprache oder nur singen?
Singen und ein bisschen sprechen
okay.
auch, ja.
Okay. Ist also nicht, man muss nicht zwingend Italienisch können, um an der Oper aufgenommen zu werden?
Nicht unbedingt, aber es wäre schon sehr nützlich.
Ja. Kommt öfters mal vor.
Ja.
Okay, du bist 30 Jahre mit dabei, ja, 30 Jahre in einem Theater. Das ist doch ziemlich ungewöhnlich, oder?
Ja, das ist richtig. Das hat heute nicht jeder das Glück, so lange in einem Theater zu sein. Gell? Ich meine, ich habe auch woanders viel gesungen, aber letztendlich Stammhaus war immer Ulm.
Ist dir nie langweilig geworden?
Nein.
Hast du, dass du mal gedacht hast, ach, jetzt müsste man doch eigentlich mal und...
Nein, langweilig nicht. Ja, Ulm ist ja eine interessante Stadt. Ich habe es nie bereut, in Ulm geblieben zu sein und wir haben auch immer so viel zu tun. Also Langeweile kommt nie auf.
Okay. Geboren bist du in Bonn am Rhein, der einstmaligen Hauptstadt Deutschlands. War das cool, als Kind in der Hauptstadt zu wohnen?
Ich habe das gar nicht so mitgekriegt, ehrlich gesagt. Erst als ich älter wurde, ja. Ich habe ja zuerst einen anderen Beruf gehabt. Ich habe ja Koch gelernt zuerst.
Ah, jetzt erfahren wir die interessanten Sachen.
Ja, meine Eltern hatten ein Restaurant. Ich musste erst was Anständiges lernen.
Bub, lern was Anständiges, dann später was.
Ja, genau. Ja. Und ich habe es allerdings im Chor gesungen schon und wollte immer Sänger werden eigentlich.
Ja. Aber du bist erstmal Koch geworden. Witzig, ein Restaurant mitten in der Stadt, in der Altstadt?
Nein, ich habe damals Hotel am Tulpenfeld, hieß das. Und wir haben eigentlich damals die ganzen Staatsempfänge gemacht.
Ah ja, okay.
Ich habe für Scheel zum Beispiel 2 Jahre gekocht.
Aha, okay, ja. Ist ja auch spannend.
Ja, die ganzen Stasi-Astronauten waren bei uns nach der Mondlandung 69, ja.
Okay.
Suharto und jede Menge von diesen berühmten Politikern der Zeit, ja.
Hast du es geliebt, Koch zu sein?
Mit irgendwie einem lachenden und einem weinenden Auge. Ich habe mich dann spezialisiert auf Patisserie und war dann in Bad Godesberg noch in einem Hotel als Patissier. Aber dann habe ich die Zelte abgebrochen, bin nach Berlin.
Bad Godesberg war doch genau dieser Platz, wo immer die ganzen hohen Herren empfangen wurden, oder?
Genau, ja. Ist richtig. Ja. Ja, Mehlem, Bad Godesberg, ja.
Das ist doch auch dieses Hotel oben auf dem...
Auf der Burg.
Auf der Burg. Auf der
Bad Godesberg.
Genau, ja, okay. Ja, das hat man ja eher dann so, also die früher Geborenen kennen das noch aus den Nachrichten, ne? So.
Richtig, ja.
Hast du denn als Kind schon Heldenarien geschmettert oder wie kamst du zum Opernsang?
Nein, das nicht. Also ich habe eher so gedacht, ich würde so singen wie Elvis Presley oder
okay.
So. Aber mit der Oper, das kam später. Ja, also mal irgendjemand hat mir mal eine Schallplatte geschenkt und ich hatte dann irgendwie narrend gefressen an Musik. Ja.
Weißt du noch, was das für eine Schallplatte war?
Ja, das war damals Peter Schreier, Barbier von Sevilla auf Deutsch damals. Ja.
Und warte, du sagst, du ja, eigentlich Brei, Elvis hier so und dann kam dieses oh, aus der Brust.
Ich fand das so toll und ich dachte, das versuche ich jetzt auch, ja.
Okay, so war wie alt warst du da?
Ich war damals 18.
Okay, doch schon, also Stimmbruch schon hinter dir gehabt?
Ja,
okay,
natürlich.
Dann war das schon ein bisschen klarer, so wo es hingehen könnte, oder? Und du hast dann ein Gesangsstudium absolviert.
Ja, genau. Ich bin nach Berlin. Ich habe da erst noch ein Jahr vorbereitet. Das war 1975.
Da warst du wie alt?
Ja, dann war ich dann so über 20,
okay.
Ja, 22.
Sowas. Abi hinter dir und die Kochlehre schon abgeschlossen, den ganzen Kram.
Zellenprüfung gemacht und dann habe ich noch 5 Jahre gearbeitet als Koch. Und dann habe ich halt Aufnahmeprüfung gemacht an der Musikhochschule, ne, in Berlin.
In Berlin?
Ja.
Wie ist diese Entscheidung bei dir vonstatten gegangen?
Es war eigentlich ziemlich blauäugig. Ich bin einfach an die Hochschule, habe gefragt, was man hier tun muss, um hier aufgenommen zu werden. Ich habe zufällig jemanden getroffen, der auch noch, das war noch in den Sommerferien. Und der hat dann gesagt, dieser Professor Wilhelms hieß der. Und er sagte, kommen Sie morgen vorbei und dann testen wir mal Ihre Stimme. So hat es eigentlich angefangen. Und der hat dann gesagt, okay, ich unterrichte Sie ein Jahr und dann machen wir Aufnahmeprüfung.
Ah, ja.
Das war 76 dann, habe ich Aufnahmeprüfung gemacht und dann war ich halt drin.
Du hast also ein Jahr vorher quasi Gesangsunterricht genommen?
Mhm, richtig.
War das nicht furchtbar teuer?
Ja, ich habe ja gearbeitet nebenher.
Als Koch?
Ja, ja.
Ja, praktisch richtig. Eigentlich.
Ja,
ne?
Natürlich.
Also
ja.
Da war es dann doch wieder. Das war das lachende Auge.
Ja.
Aber man, also für Radiohörer sehen uns ja nicht. Also er ist jetzt nicht 2,5 Meter breit und 80 Zentimeter hoch, was man vielleicht so meinen könnte, weil es ihm so gut schmeckt. Sondern er hat recht früh genug aufgehört damit wahrscheinlich, mit dem Naschen.
Richtig, ja.
Kochst du heute noch ab und zu?
Ja, klar. Ich
leidenschaftlich?
Koche jeden Tag, ja.
Jeden Tag?
Ja.
Oh, da freut sich die Familie,
ja,
oder?
Ja, so ist es.
Hast du auch mal was anderes wie Opern gesungen im Laufe der Jahre?
Nein, eigentlich nicht. Operette natürlich, Musical wenig, aber habe ich auch. Jesus Christ, habe ich den Herodes gemacht.
Aber da gibt es ja, gerade bei Jesus Christ gibt es ja dann auch Rollen, die quasi stimmlich getrennt sind. Ne?
Das gibt's schon, ja.
Ja.
Da muss man schon richtig singen können,
ja.
Bei Jesus Christ, ist klar.
War das oben an der Wilhelmsburg oder war das woanders?
Genau, das war Wilhelmsburg.
Das war Wilhelmsburg, da warst du auch mit
aber
dabei.
Aber ich habe vor Jahren auch schon Jesus Christ, auch einen Herodes gemacht. Also im Haus lief das damals.
Bist du auf den Herodes abonniert?
Ja,
also wenn es um
damals,
Jesus Christ geht.
Ja. Salome Herodes habe ich ja auch gemacht.
Wie sieht es eigentlich so generell bei dir aus? Hörst du zu Hause auch nur Opernmusik?
Nein, ich höre alles
oder
wirklich,
hast du auch ein Ohr für anderen?
Ich höre auch Popmusik, ich höre, was mir gefällt, höre ich.
Also was das, zum Beispiel?
Also das kann ich jetzt nicht so sagen. Ich kenne das oft gar nicht, was ich höre. Ja? Also wenn es mir gefällt, höre ich es. Natürlich bei der Oper weiß ich es. Und Klassik höre ich natürlich auch ganz viel. Gell? Ja, auch gerne auch modernere Sachen manchmal. Habe ich dann auf dem Handy, höre ich meinen Kopfhörer.
Ja. Aha, okay. Also kein Vinyl-Schallplattenspieler mehr
zu Hause? Habe ich schon noch. Habe ich noch in meinem Zimmer, ist noch ein Plattenspieler, ja. Aber das Ich habe ein paar Meter Vinylplatten noch, ja.
Habe ich mir jetzt fast gedacht, ne? Aber ja, kommen nicht so zum Einsatz.
Weniger. Manchmal überspiele ich sie mir auf Minidisc. Mhm. Da kann man sie auch digital ganz gut spielen. Ja.
Okay. Ja. Gehen wir nochmal zurück. So eine Ausbildung, so ein Gesangsstudium, ist das nicht sehr anstrengend?
Ja, die ersten 4 Semester sind ziemlich hart. Also da wird man so zugeballert mit Fächern. Also man hat ja da klassischen Tanz, Stiltanz, ja, Menuett und Jig und was es alles gibt. Dann hat man Fechten.
Fechten?
Ja.
Bühnenfechten. Das muss ich mir jetzt aber erklären.
Bühnenfechten, das hatten wir. Ich hatte 4 Semester Bühnenfechten, ja.
Okay.
Und dann auch, wie man so Kämpfe macht, so, da gibt es dann schon so Kniffe.
Ja. Also das ist ja eigentlich schon wirklich Schauspielunterricht dann auch, ja, in dem Moment. Ja, hat er mit dem Gesang dann in dem Moment nichts zu tun, sondern...
Also da, wo wir waren, im Fachbereich 9 in der Fasanenstraße war das in Berlin, da hatten wir auch wirklich Schauspielunterricht. Mhm. Also ich habe halt Schauspiel gemacht. Also ich habe von Goethe zum Beispiel Laune des Verliebten gemacht in Eridon. Das war mein Schauspiel, das war eine relativ große Rolle.
Okay.
Ja. Also das ist in der Ausbildung mit drin.
Hat dir das auch Freude gemacht?
Ja,
oder
hat Spaß gemacht.
Ja? Ja, ja. War eine schöne Ergänzung dann?
Ja.
Ja. Kommt dir wahrscheinlich auch heute noch immer noch zugute, oder?
Ja, natürlich. Also wir hatten damals eine ältere Dame, Ziliane Dahlin hieß die, die war schon damals über 80, die hat uns ausgebildet, die war sehr streng. Und im Schauspiel, Sprecherziehung hatten wir, ja. Und ich musste erstmal meinen rheinischen Dialekt ein bisschen bereinigen, den hatte ich ja.
Okay.
Ne? Also, ja, dann haben wir damals in der Sprecherziehung mussten wir Momo-Laut lesen und auf Kassettenrekorder und uns dann anhören, wie wir geredet haben. Also das, das war schon ganz lustig manchmal, ja. Ja. Und Klavier muss man natürlich lernen, Gehörbildung, ja, Rhythmik hatten wir und dann Musikgeschichte, Formenlehre. Ja,
also schon ein sehr umfangreiches Studium.
Das ist sehr umfangreich, ja. Also wenn man die ersten 4 Semester gepackt hat, dann kommt das Hauptstudium, kommt dann mehr Repertoire, dann auch schon auf die Bühne kommt man. Ne? Mhm. Also das ist dann schon, ist auch andere Schwerpunkte dann. Ne?
Kannst du dich noch an deinen ersten Auftritt dann als Sänger erinnern? Also als danach quasi?
Mein erster Auftritt.
Oder in der Zeit, ich nehme ja an, also dass man während dem Studium dann irgendwann auch mal auf der Bühne steht, oder?
Also an der Hochschule, da haben wir da von Heinz-Werner Henze das Wundertheater, das war meine erste Rolle. Da habe ich das Hinterteil eines Pferdes gespielt.
Ah,
ja.
Oh, okay.
Das war meine erste Rolle.
Das war dann keine Sprechrolle, ne?
Das war eine kurze Sprechrolle, ja.
Also das Hinterteil hat auch gesprochen.
Ja, das Hinterteil hat gesprochen, ja.
Sehr interessant.
Das war damals halt so konstruiert.
Nach Engagements an der Deutschen Oper und am Theater des Westens in Berlin bist du dann 1985 ans Ulmer Theater gekommen. Wie kam es denn zu diesem Schritt Berlin-Ulm?
Ja, das war folgendermaßen. Ich war am Theater des Westens, im Zigeunerbaron. Die spielen ja da en suite. Und da kam halt ein Agent in meine Garderobe und der sagt, die Ulmer suchen ein Spiel- und Charaktertenor. Du musst unbedingt nach Ulm fahren. Und okay. Dann bin ich am nächsten Tag gleich nach Ulm gefahren. So war das damals, ja. Und ich hatte noch ein anderes Vorsingen in Heidelberg. Aber die Ulmer wollten mich halt. Mhm. Und es war ganz witzig. Ich wusste, dass in Ulm der höchste Kirchturm ist. Das war mir irgendwie so im Hinterkopf mit 161. Und ich bin dann auf dem Kirchturm am Tag des Vorsims noch ganz hoch und komme runter, hatte die Orientierung verloren, wo das Theater ist. Das Vorsingen war um 1. Und dann traf ich unten jemanden, den habe ich gefragt, sagen Sie mal, wissen Sie, wo das Theater ist? Und dann war das damals ein Chordirektor.
Ah ja.
Und der hat dann gesagt, ja, ich gehe gerade zum Theater, dann können Sie gleich mitgehen. Ja. Und so war ich da und dann traf ich jemanden, den ich auch noch kenne am Theater, damals in Pavel Fieber, der wurde ja Intendant. Mhm. Und den kannte ich vom Theater des Westens, der war da schon mal eingesprungen.
Ah, ja.
Und dann ja, habe ich vorgesungen und der Husmann damals, der GMD, der wollte mich haben und da war ich drin. So war das. Ja.
Okay, so kam der Schritt nach Ulm. 30 Jahre ist das jetzt her. Wenn du dich heute mal ganz an den Anfang zurückerinnerst, dass dann deinen Schluss gefallen ist, als du dann gesagt hast, jetzt bin ich hier. Wie war das damals in Ulm und auch am Ulmer Theater? Das war doch sicherlich alles noch eine andere Stadt und ein anderes Theater.
Ja, die Stadt sah ganz anders aus. Natürlich der Münsterplatz vor allen Dingen. Ja, es gab ja noch keinen Meierbau. Es gab ja noch diese Baracken links und rechts neben der, also die Autos konnten parken auf dem Münsterplatz. Das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Ja, also Ulm hat sich in der Zeit wirklich sehr, sehr entwickelt. Das ist also städtebaulich sowieso, ja. Und das Fischerviertel war ja auch noch nicht so aufgepeppt wie jetzt, ne? Also, ja, es war, ich wollte dann hier in so eine Pension mir ein Zimmer nehmen und da sagte die Dame, weil ich fragte, ob ich abends einen Schlüssel haben kann, wenn ich noch ins Theater gehen will, wollte mir noch eine Vorstellung ansehen, da sagte sie, ha ja, da kommen Sie so spät heim, ja, da können Sie bei uns nicht übernachten.
Aha.
Das war mein erster Eindruck von Ulm.
Super.
Ich bin dann woanders hin.
Ja. Ja. Willkommenskultur. Das ist gerade ein beliebtes Stichwort. Ne? Also das, die war also sehr besorgt, dass du dumme Sachen machst.
Ja, wahrscheinlich.
Ne?
Ja.
So irgendwie betrunken.
Ja, die wollte mir keinen Schlüssel geben, wenn ich nach 12 oder so ja noch rein wollte.
Ne? War hier in der Stadt irgendwo, in der
Innenstadt. Ja, am Karlsplatz.
Aha, okay. Und das Theater Ulm. Wie war das? Wie hat das auf dich gewirkt damals im Vergleich zu heute?
Ja gut, ich war ja im Theater des Westens und Deutsche Oper, das sind ja schön größere Häuser, gell? Also als ich die Bühne gesehen habe, habe ich gesagt, ja, das ist ja alles sehr überschaubar. Mhm. Also gut, wir haben über 800 Plätze. Klein ist das Theater für ein Stadttheater ja auch nicht. Also nee. Es ist kein kleines Haus. Ne? Normalerweise Stadttheater haben vielleicht 500 Plätze oder so. Ja, ich fand es dann gut, auch zum Anfang, wobei die Akustik ja bei uns nicht so dolle ist jetzt dafür, dass wir haben ja auch nur einen Rang und der Raum, den man füllen muss mit der Stimme, ist sehr groß eigentlich. Ne? Aber ich fand es mir hat's gefallen. Ich dachte, hier bleibe ich jetzt erstmal, wenn es geht. Ne?
Auch die Stadt?
Ja.
Letztendlich,
ja,
ohne
ja.
die Vermieterin?
Natürlich, ja. Mit der Donau und so. Ich dachte erst, es hat so was Urlaubsmäßiges. Der Bodensee gleich vor der Haustür, ja. Also muss man hier arbeiten oder kann man hier nur Ferien machen, ja?
Ja. Stell dir mal vor, du wärst in Konstanz gelandet.
Ja, das wäre natürlich auch nicht schlecht. Aber nee. Die haben ja kein Gesangstheater, ne?
Nee, die haben nur Sprachtheater, ja, ja. Also Schauspiel, ne?
Ja. Ja.
Aber auch ein schönes, aber ein ganz kleines Haus.
Mhm.
Kennst du es?
Nee, kenne ich nicht.
Es ist sehr, sehr, sehr schön. Auch ein historisches Gebäude.
Mhm.
Ich habe da während meiner Zeit an der Schule, hatten wir da so ein Schulabo und dann bist du da einmal im Monat hingekarrt worden.
Mhm.
Sehr schöne Aufführung gesehen, aber ganz, ganz was anderes. Natürlich kein Vergleich jetzt mit Ulm. Ne?
Ja, okay.
So. Wer so lange dabei ist wie du, der hat natürlich nun auch, du hattest das auch schon angeschnitten, ganz kurz, nicht nur zahlreiche Kollegen, ganz klar, kommen und gehen sehen, sondern auch Intendanten.
Ja.
Wer war denn damals Intendant? Du hast noch unter Volkmar Klaus angefangen.
Ja, der hat mich sozusagen eingestellt erstmal zu Vorproben. Ich war ja schon im Mai da, wobei ja die offizielle Spielzeit beginnt ja immer im Herbst, ne, im September. Und ich musste da zu Vorproben kommen im Mai. Und dann musste natürlich der Klaus unterschreiben, den Vertrag, ist klar.
Hm.
Dann kam ja Pavel Fieber. Ja. Dann kam ja Wilms nach Pavel Fieber. Ich glaube, 91, 92 war das. Und dann Ansgar Haag nach 3 Jahren. Der Wilms war ja nur 3 Jahre da oder sowas. Ne?
Ja. Ja. Und seither sind also in dem Fall 3 neue Gesichter aufgetaucht. Was würdest du sagen, wie stark hat sich das Haus jeweils verändert?
Na, das kann man jetzt eigentlich, kann man das so jetzt nicht sagen. Also natürlich, das Ensemble ist kleiner geworden, muss man sagen. Also früher waren viel mehr Sänger da. Ne?
14, früher war mehr Lametta.
Ja, das kann man sagen, ja. Ja, haben wir mehr Operette gespielt. Mhm. Ja. Es gab ja immer 2 Operetten fast, ja.
Das ist jetzt weniger geworden.
Das ist wahr.
Das
ja. Dafür spielen wir jetzt Musical. Früher war ja kein Musical oder
gar nicht
Musical. Klassische Musical. My Fair Lady hat man dann gemacht. Ja,
okay.
Und sowas. Ja.
Jetzt würde ich gern mal auf ein spezifisches Fach von dir eingehen. Tenöre leben generell ja gefährlich. Sie werden von Drachen verfolgt, von eifersüchtigen Giftmischerinnen gejagt und sind ständig irgendwelchen Intrigen ausgesetzt. Was zeichnet sie denn sonst noch aus, die Tenöre?
Ja, diese Höhenangst natürlich, gell, die ja jeder Tenor hat. Ja, ist ein bisschen übertrieben, aber es ist schon unterschiedlich. Ja. Es gibt ja verschiedene Fächer auch bei den Tenören. Mhm. Es gibt ja Spieltenor, Charaktertenöre, Heldentenöre. Dann gibt es die jugendlichen Liebhaber.
Mhm. Ja. Spielst du jetzt nicht mehr so oft, ne?
Oh, kommt drauf an, was mir ja angeboten wird.
Wenn man ja gute Maskenbildnerin hat. Weißt du, mit Haare und so.
Ich mache es von der Partnerin ja abhängig.
Ach so, jetzt verstehe ich das. Ja, du, ist man denn da ein Leben lang festgelegt, wenn man sich da mal dafür entschieden hat?
Nein, das verändert sich schon, das ist ja klar. Man wird ja älter, die Stimme verändert sich ja auch, das ist klar. Ja, ich habe ja immer mehr Spielcharakterfach gemacht, aber auch immer wieder Ausflüge natürlich, klar. Ja, ins Heldenfach habe ich auch schon gesungen.
Also die Helden hast du schon hinter dir?
Ja, wenig. Also Erik habe ich gemacht, Holländer, ja, zum Beispiel. Ne? Ja.
Inzwischen eingetroffen ist Matthias Kaiser. Er ist seit 2006 Operndirektor am Theater Ulm, geht also auch in sein 10. Jahr hier an der Donau gebürtig, ist aber aus Bremen, habe ich gelesen, dem Ort der Stadtmusikanten. Lasst uns jetzt mal einfach die Uhr zurückdrehen in die 60er Jahre. War das eine musikalische bzw. eine musische Familie, in die du da hineingeboren worden bist?
Ja, das kann man wohl sagen. Also ich sage immer, ich bin das einzige schwarze Schaf der Familie, weil ich der einzige nicht ausübende Musiker bin. Ja, weil meine Eltern, meine Geschwister, auch die etwas weitläufige Verwandtschaft, alle sind professionelle Musiker. Nur ich habe mich dann irgendwann von dieser Laufbahn verabschiedet und habe ein bisschen das Fach gewechselt.
Mhm. So, wollten die dich da ein bisschen hindrängen?
Ja, nö, aber das war selbstverständlich, dass wir alle Musiker werden.
Mhm. Also, das schon?
Ja, ja, okay. Ich habe auch dann Cello studiert, weil das war irgendwie klar. Und schon als Schüler hatte ich ein externes die Möglichkeit, an der Hochschule Cello zu studieren und habe das dann weitergemacht während der Bundeswehr und bin dann nach Berlin und dort hat mich der Theatervirus dann so geschnappt, dass ich das Cello irgendwann dann tatsächlich in die Ecke gestellt habe. Und
da steht's bis heute?
Da steht's überwiegend leider bis heute, ja.
Also kein Bogen mehr, ne?
Ja.
Wie wurde denn bei dir das Interesse am Opernfach geweckt als Teenager? In der Zeit hörte man doch eher Deep Purple, Santana, David Bowie, T-Rex und all solche Sachen.
Ganz genau. Also da gab es auch keine Beziehung zur Oper, überhaupt nicht. Für mich war das alles als Jugendlicher eine höchst verdächtige großbürgerliche Veranstaltung, die ich auf keinen Fall in die Nähe kommen wollte. Nein, das hat sich erst, ich bin sozusagen erst spät zu diesem Genre gekommen, Mitte 20 erst, da bekam ich ein Stipendium. Ich hatte mich beworben, ohne zu wissen, worauf ich mich da eigentlich bewerbe. Und es war eine Teilnahme an Scherots Jahrhundertring in Bayreuth.
Mhm.
Ja, das war, damals war es die Wiederaufnahme dieses wirklich grandiosen Rings, inszeniert von Patrice Scherot und geleitet von Boulez. Und da war ich dann der 15. Kaffeeholer von links und durfte daran teilnehmen. Und das hat mich völlig umgedreht, ja. Weil da habe ich kapiert, dass man Musiktheater spielen kann, ohne in diesen Verdacht der großbürgerlichen Selbstbeweihräucherung zu kommen. Und zufällig inszenierte Götz Friedrich zur gleichen Zeit Lohengrin dort als Neuproduktion. Und der sagte mir eben, ich solle mich doch mal bei ihm bewerben, weil er hatte gerade einen Regiestudiengang in Hamburg gegründet. Und so wurde ich da aufgenommen im zweiten Jahrgang dann und habe dann das Fach gewechselt und da Regie studiert.
Okay, wie bist du überhaupt dazu gekommen, der 15. Kaffeeholer von links zu werden?
Das, ja,
die Brücke hat mir jetzt gerade gefehlt.
Irgendwie. Ja, ja, weil also ich habe mich überall auf Stipendien beworben und unter anderem auch beim Richard-Wagner-Verband damals.
Okay.
Und die Richard-Wagner-Verbandsleute in Berlin haben dann gesagt, ja, du kannst nach Bayreuth, da wird ein neuer Ring, oder wird der neue Ring wieder aufgenommen, da kannst du als Regiehospitant dran teilnehmen. Hm. Ja, dann bin ich dahin.
Bayreuth war ja, diese Festspiele, die gibt es ja schon ziemlich lange, ne? Ja,
die gibt es seit Richard Wagners Zeiten,
ja, hat sie gegründet. Von daher ist das ja schon
großes
Theater. Hans
Rotzauer wird das bestätigen, das ist Weltniveau.
Ja, natürlich,
ja.
Hm.
Ja.
Du hattest da aber noch nie was damit zu tun.
Nein.
So war es so. Da noch kein Held gesungen in Bayreuth. Würdest du es gerne mal machen?
Weiß nicht, jetzt keine Ahnung.
Okay.
Keine
Ahnung. Das war nur so eine Seitenfrage. Du bist dann aber letztendlich auch kein zweites Mal zurück nach Bayreuth?
Doch, ich bin, also sagen wir mal so, ich bin, als ich dann Operndirektor in Saarbrücken war, bin ich fast jedes Jahr wieder in Bayreuth gewesen. Jetzt nicht mitwirkend, sondern zuschauend.
Okay.
Aber ich habe das immer sehr genau verfolgt, was in Bayreuth getrieben wurde, weil das war trotz allem immer auch ein hohes innovatives Potenzial, was da geboten wurde. Die Sänger waren überwiegend sehr gut und Dirigenten sowieso. Also es war immer eine spannende Veranstaltung und die auch so der persönlichen Weiterbildung durchaus gedient hat. Ja.
Okay. Also eine Fortbildungsmaßnahme sozusagen.
Ja,
okay.
Genau.
Jetzt will ich trotzdem noch mal ein Stück zurückgehen, wenn ich das jetzt richtig rausgelesen habe. In deiner Vita steht nämlich, du hast mit journalistischen und wissenschaftlichen Arbeiten begonnen.
Ja, ist richtig.
Und dich in der freien Theaterszene herumgetrieben.
Ja,
hast du damals für Tageszeitungen geschrieben oder für
Magazine? Nee, also ich habe bei Radio Bremen.
Ah, okay.
Aushilfsweise in der E-Musik, so hieß das damals, also klassischen Musik, war ich aushilfsweise immer Urlaubsvertreter. Ich war da so ständiger Gast. Immer wenn was brannte, dann habe ich in der Klassikredaktion von Radio Bremen ausgeholfen, habe auch ein bisschen geschrieben. Aber wichtiger war eigentlich noch, dass ich 3 Jahre lang tatsächlich freies Theater gespielt habe in der Altonaer Fabrik. Das ist ein alternatives Kulturzentrum gewesen. Da war ich in der künstlerischen Leitung und habe auch selber ein bisschen gespielt, aber die Kollegen wissen das oft gar nicht, aber ich habe da auch 2 Jahre das Licht gemacht. Das heißt, ich bin da durch die Traversen gekrabbelt und habe die Kabel gezogen und unten am Pult gesessen. Neben der Tatsache, dass man da auch Abende konzipiert hat. Aber das ist eine schöne praktische Erfahrung, die ich auch nie vergessen habe, wenn ich dann auf der anderen Seite vom Regiepult gesessen habe.
Gut zu wissen, was die Leute da treiben.
Ja, genau.
Und was es auch manchmal für Tücken haben kann. Ja. Wenn man das
merkt man heute noch, dass das mit dem Licht ein Ding ist.
Ja. Da legst du großen Wert drauf, dass das Licht passt. Okay, ja. Freie Theaterszene in den 80ern.
Ja.
Wie hast du die erlebt? Post-Woodstock oder grelle Neon?
Naja, weder noch, ehrlich gesagt. Also, es war eine ziemlich coole, bunt zusammengewürfelte Truppe, die wir damals waren. Immer nach den Jazzkonzerten in der Fabrik haben wir dann Proben gemacht, bis der Morgen kam. Und dann haben wir alternative Literatur da gespielt. Und eher, sagen wir mal, für ein intellektuelleres, studentisches Publikum so. Das hatte nicht so sehr den Performance-Charakter, sondern war eher tatsächlich sowas wie ein literarisches Theater. Und das war hatte mit Musik erstmal auch nicht viel zu tun, sondern das war wirklich Sprechtheater, Performance-Theater so. Und das war für mich auch eine wichtige Basis dann der späteren Arbeit.
Und Ende der 80er, genau gesagt, 1900, Ende der 90er dann schon?
Nee, 85.
85, bist du in Darmstadt gelandet?
Nee, in Heidelberg zunächst.
Ah, okay, dann habe ich jetzt also eine Station übersprungen.
Also wenn es um die Stadt, also ich habe mich dann als Regieassistent rumgetrieben, ich musste irgendwie meine Promotion finanzieren und so und habe dann so verschiedentlich als Regieassistent und sonst was gearbeitet und 85 kam ich dann in mein erstes festes Engagement, das heißt auch ich habe heute irgendwie so die 30 Jahre voll im festen Engagement. Da ging ich nach Heidelberg. Da war damals ein Theaterpatriarch-Intendant, der Peter Stolzenberg. Viele, zum Beispiel der heutige Intendant der Stuttgarter Oper, Jossi Wieler, da war mein Kollege, der war Regieassistent damals da. Das war eine spannende Zeit in Heidelberg. Und danach, nach 4 Jahren, kam dann Darmstadt. Genau.
Und da ist ja jetzt schon Ulm am Horizont gewesen zumindest, oder doch nicht?
Ja, nee, noch nicht so wirklich. Ich bin dann in Saarbrücken gewesen, in vielen Funktionen, dann später als Chefdramaturg mal hauptsächlich und dann als Operndirektor. Und dort habe ich allerdings Andreas von Schuttnitz kennengelernt.
Ah ja, also irgendwie ja doch.
Ja, richtig, der inszenierte dort im Schauspiel mehrfach. Und war auch da tätig, als gerade hier in Rede stand, dass er sich bewirbt und wie und so. Und als es dann spruchreif wurde, kam er und fragte mich, ob ich ihn nicht begleiten wolle ans Theater Ulm als Operndirektor und regieführender so eine Art Oberspielleiter. Und das kam gerade in einer Krisensituation, die wir da in Saarbrücken hatten, eine kulturpolitische schwierige Situation, wo wir alle da eigentlich nicht mehr so richtig Lust hatten zu arbeiten. Und das kam gerade recht und dann bin ich mit ihm 2006 hierher nach Ulm.
Jetzt haben wir einiges über deine Zeit vor Ulm erfahren. Eines möchte ich dennoch noch kurz anreißen, bevor wir uns ganz Ulm zuwenden. Ein wichtiges Tätigkeitsfeld seit den späten 80er Jahren ist bei dir die Pflege und Projektleitung von Uraufführungen. Mhm. Was darf man sich denn darunter vorstellen, beziehungsweise was macht diese Arbeit speziell?
Naja, normalerweise haben wir ja eine fertige Partitur, die kann man interpretieren und aufführen oder auch nicht. Die Entstehung eines Stücks, zumal wenn es als Auftragswerk eines Hauses oder eines Klangkörpers erteilt wird, die begleitet man ja von Anfang an. Das heißt, das reicht von praktischen Fragen wie Besetzung bis zu inhaltlichen Fragen, wie sieht so ein Stück dann schließlich aus oder wie soll es aussehen? Und da habe ich doch etliche Dinge betreut, also vom Musical bis zur experimentellen Oper. Auch im Konzertbereich habe ich einige Dinge betreut. Das sieht so aus, dass man tatsächlich in Kontakt mit dem Komponisten oder Librettisten, je nachdem, die Arbeitsschritte verfolgt, kritisch begleitet oder auch mal Ermunterungen ausspricht oder die Bremse zieht, habe ich auch schon machen müssen, wie auch immer. Das war viele Jahre ganz wichtig. In Ulm hier punktuell, in den anderen Häusern stärker.
Jetzt haben wir aktuell hier demnächst eine große Premiere im Sommer im Rahmen des Donaufests zusammen mit Alexander Balanescu, von dem haben wir vorher auch schon ein Stück gehört, nämlich diese The Model Cover Version von Kraftwerk. Hast du da auch was mit zu tun?
Ja. Also ich bin sozusagen im Inner Team, also Alexander Balanescu als Komponist, dann Roberto Scafati, unser Ballettdirektor als Choreograf, und ich bin mit bei der in diesem Konzeptionsteam mit dabei. Das heißt, ich habe jetzt zum Beispiel ein Szenario geschrieben für dieses Stück. Das heißt, welche Struktur soll es überhaupt haben? Was ist der Gegenstand? Was wird verhandelt, mehr oder weniger? Also bin ich relativ intensiv daran beteiligt, dieses Stück mit zur Geburt zu verhelfen, sozusagen.
Ich denke, das ist auf jeden Fall ein Punkt, an dieser Stelle, in diesem Plattformformat, wenn es dann in Richtung Vollendung geht, müssen wir uns, glaube ich, unbedingt darüber nochmal drüber unterhalten. Wenn du dann auch mehr weißt.
Ja, genau.
Im Moment weißt du wahrscheinlich noch gar nicht so viel.
Ja.
Wenn du gerade dich nicht darum kümmert, was macht so ein Operndirektor eigentlich den lieben langen Tag?
Ach Gott, Füße auf den Schreibtisch legen. Nein.
Okay. Bisschen schlafen.
Ja, ich habe hier zwei Hüte auf. Der eine Hut ist der, dass ich der Spartenleiter bin. Das heißt, ich alle Belange, die die Oper berühren, also vom Spielplan bis Engagements bis so Alltagsprobleme. Das ist die eine Seite. Und die andere Seite, der andere Hut ist, ich führe ja relativ viel Regie hier. Das heißt, ich mache 3 Stücke im Jahr im großen Haus. Das ist eine Menge Holz. Also überhaupt, wenn es so große Dinger sind. Also über Langeweile kann ich mich tatsächlich nicht beklagen.
Aktuell hast du einen Mozart am Start?
Ja, da haben wir
Premiere
gehabt.
Vergangene Woche. Die Kritiken sind einheitlich hervorragend durch die Bank, wo man gelesen hat, wo man gehört hat. Was ist das Rezept, um einer Opernaufführung zu guten Kritiken zu verhelfen?
Da gibt es kein Rezept. Ja, weil es gibt so viele Kritiker, so unterschiedliche Kritiker, wie es Aufführungen unterschiedliche gibt. Erstens. Zweitens, wenn man danach schielt, hat man schon von vornherein verloren. Mhm. Ja, das Einzige, womit man überzeugen ist, dass man sozusagen authentisch ist, sich selber treu bleibt und glaubt an das, was man da tut. Also ich habe Zeit meines Lebens, das ist, glaube ich, jetzt meine 82. Inszenierung, die ich gemacht habe. Ich lese die Kritiken, aber ich stelle mir nicht vorher vor, was sie wo schreiben werden.
War jetzt auch ein bisschen provokant, ich weiß, dass es so ist, natürlich. Aber ich habe mir in diesem Zusammenhang einfach auch gedacht, wenn ich jetzt dir die Frage, was denkst du denn, wie ist es eigentlich möglich, das Opernfach, das ja in erster Linie von längst vergangenen Komponisten Stücke präsentiert und die immer und immer wieder wiederholt werden, weiter in die Zukunft immer zu transportieren? muss ja irgendwas passieren, damit das frisch bleibt.
Naja, das ist eine Frage, die stellt man sich ja, solange die Oper, solange es die Oper gibt, seit 380 Jahren. Und sie ist frisch geblieben, nämlich durch das permanent Neuinterpretieren. Weil wir haben etwas, was alle anderen nicht können. Wir können, und der Hans Dotzer, unser Gast hier am Mikrofon, eben weiß das nur allzu gut. Wir haben etwas, was alle anderen nicht haben, nämlich singend handelnde Menschen. Gibt's normalerweise nur in der Realität, wenn sie betrunken sind. Bei uns sind sie meistens nüchtern. ja, und das ist was ganz Besonderes. Es zeigt nämlich Menschen, die zu mehr in der Lage sind, zu mehr fähig sind, als den Alltag bewältigen, sondern sie haben so ein bisschen mit ihrem Gesang die Hand im Jenseitigen, im Transzendenten, könnte man sagen. Also, dass der Mensch zu mehr befähigt ist als zur Lebenssicherung, das zeigt am allerbesten die Oper, weil der Sänger wird Bestandteil eines Kunstwerkes. Und er ist genauso ein Mensch wie ich und du. Ja, er ist ja, hat die gleiche Kehle, bisschen trainiert, bisschen begabt oder sehr begabt, aber ansonsten sind es genau solche Wesen und trotzdem sind sie Kunstwesen. Und das ist was ganz Besonderes, und an diesem Schatz, diesen Schatz weiter zu hüten und zu pflegen, und das geht nur, indem man ihn immer wieder neu interpretiert, beteilige ich mich sehr gerne.
Das war jetzt ein richtig schönes Statement. Ich glaube, da lasse ich es jetzt einfach auch mal.
Was zu schreiben dabei.
Was sagst du?
Ich konnte nicht mitschreiben.
Ja, wir haben es ja archiviert. Es ist ja nachzuhören. Unsere Sendungen gibt es ja auch alle zum Nachhören auf unserer Homepage archiviert. Ich glaube, wir sind jetzt knapp bei der 30. Alle sind bisher online. Man kann die nachhören und man kann sie sogar downloaden, eben ohne Musik. Wir sind auch schon fast am Ende unserer allmonatlichen Ausgabe mit Menschen vom Theater Ulm. Heute bei uns zu Gast waren der Herr Operndirektor, höchstpersönlich. Sehr schön, Matthias. Klasse, dass doch noch was geworden ist, trotz Vorsingen heute. Und den begnadeten, seit 30 Jahren am Ulmer Theater arbeiten, Hans-Günther Dotzauer. Was verbindet euch in der Vergangenheit? Habt ihr schon öfters zusammengearbeitet?
Oh ja, wir haben sehr viele Stücke gemacht schon.
Weißt du, wie viele?
Ich weiß, ich glaube 7 oder 8 mindestens.
Ja. Mehr, bestimmt, wenn nicht mehr. Also jetzt gerade kürzlich war Turandot.
Turandot Rhymes davor.
Genau.
Ja. Und ich glaube, jedes Jahr sind wir jedes Jahr ein-, zweimal mindestens.
Ja, genau.
So sind mehr.
Ja, und es scheint so, als ob ihr euch mögt.
Ja. Also ich mag ihn auf jeden Fall.
Gut, dann bin ich ja ziemlich beruhigt. Okay. Sonst hätte diese Sendung ja vielleicht dazu beitragen können, dass ihr euch noch mehr mögt. Ja, wir sind tatsächlich am Ende der Sendung angekommen. Unsere Nachfolgeredaktion sitzt mir schon sozusagen im Nacken. Um was geht's heute bei euch?
Um Bolivien.
Um Bolivien. Gut, dann machen wir jetzt an dieser Stelle Schluss. Vielen herzlichen Dank, ihr beide, für die angenehmen Gespräche. Weiterhin toi 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 auf der Bühne, und wir hören uns auf jeden Fall Richtung Sommer nochmal. Alles klar. Das war die Plattform, am Mikrofon Rainer Markus Walter. Ich wünsche noch einen wunderschönen Tag und bis bald. Tschüss.
Das war die FreeFM-Plattform auf der 102,6. Vergangene Sendungen gibt's zum Nachhören auf freefm.de/programm/plattform.